Deutschlandfunk, Information und Musik.
Krieg und Verfolgung sind momentan die Gründe, die völkerrechtlich Schutz in anderen Ländern gewähren. Kein Grund für Schutz und Asyl ist nach wie vor die Tatsache, dass Millionen Menschen in ihrer Heimat bald nicht mehr leben können und zum Teil schon jetzt. Wegen der Klimakatastrophe. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration will das ändern. Diese Woche stellt der Rat sein Jahresgutachten vor und macht dabei einen interessanten Vorschlag. Deutschland solle als Vorreiter einen Klimapass und ein Klimaarbeitsvisum einführen. Für eben jene Klimaflüchtlinge. Kira Finke leitet das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik, und hat kürzlich das Buch Sturmnomaden veröffentlicht. Frau Finke, die letzte Generation, die warnt davor, dass Millionen Menschen bald nach Europa fliehen müssen, wenn wir in einer +2-Grad-Welt leben. Ist das Alarmismus oder beschreiben die Aktivisten genau das, was der Europäischen Union bevorsteht?
Die internationale Migration ist ja stark reguliert durch Grenzschutzbestimmungen, auch durch die jeweiligen finanziellen Möglichkeiten, sich über Grenzen hinwegzusetzen, also beispielsweise die Möglichkeit, Flugtickets und Ähnliches zu bezahlen. Insofern bestimmen nicht nur die Treiber von Migration die Menge an Menschen, die migrieren können, sondern auch der Grenzschutz und wie dieser umgesetzt wird. Insofern ist es sehr schwierig zu sagen, was passieren wird bei einer höheren Erwärmung über den Pariser Klimaabkommenszielen. Sicher würde es dann der Fall werden, dass die Zahl der Menschen, die migrieren wollen oder müssen, aufgrund von extremen Klimafolgen zunehmen würden.
Sie sprechen in Ihrem Buch konkret von Sturmnomaden. Was sind Sturmnomaden?
Sturmnomaden ist ein Begriff, den ich gewählt habe, um eine eigentlich sehr heterogene Personengruppe zu beschreiben. Also Menschen, die vor extremen Klimaereignissen migrieren müssen oder wollen, weil sie eben versuchen, ihre Lebensgrundlagen zu sichern. Sie versuchen im Kampf gegen diese Naturgewalten ja ihren Lebensunterhalt zu erhalten. Und auch sich ein neues Leben möglicherweise woanders aufzubauen. Und dabei geschieht es eben oft, dass sie nicht wirklich ankommen, sondern eben ja nomadisiert werden. Dadurch, dass immer mehr Stürme, also metaphorische Stürme, wie zum Beispiel bestimmte Krisen, ökonomische Krisen, aber auch reelle Stürme, also tropische Zyklone oder andere extreme Ereignisse, ihren Lebensweg bestimmen.
Und diese Gruppe von Menschen, die wir zunehmen, also Menschen, die sozusagen ihre Heimat verlassen müssen, aber auch langfristig keine neue Heimat finden werden.
Genau, es gibt eben den zunehmenden Klimadruck. Also wir haben eine Erwärmung momentan von ungefähr 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und das prägt sich eben nicht nur in der Mitteltemperatur aus, sondern eben auch in den Extremen. Also Überflutung, Meeresspiegelanstieg, tropische Zyklone, Extremwetterereignisse wie Niederschläge, auch bei uns in Deutschland zum Beispiel in der Ahrtalflut, die eben deutlich wahrscheinlicher geworden ist durch die bisherige Erwärmung. Und das betrifft Lebensgrundlagen und es betrifft auch Identitäten, die mit diesen Lebensgrundlagen verknüpft sind und führt eben dazu, dass Menschen entwurzelt werden.
Sie haben das ja gerade jetzt schon gesagt, also das passiert ja schon heute in einer +1,2-Grad-Welt aufgrund der Extreme. Wo müssen zurzeit vor allem die meisten Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie da nicht mehr leben können, weil ihnen die Lebensgrundlage entzogen wurde?
Wir sehen das in ganz unterschiedlichen Regionen der Welt, dass eben beispielsweise im Sahelgürtel die Niederschläge immer unregelmäßiger werden, beispielsweise durch wiederkehrende Dürren oder extremen Niederschlag. Und dann es eben keinerlei Möglichkeiten gibt, sich anzupassen, weil dort eben auch große Armut herrscht. Hinzu kommt, dass die Bevölkerungsdichte dort zugenommen hat. Das heißt, mehr Menschen bewegen sich insbesondere innerhalb ihrer Landesgrenzen, aber auch manchmal über Landesgrenzen hinweg in Nachbarstaaten. Wir sehen es auch in Südasien und auch beispielsweise auf den Kleininselstaaten. Also überall dort, wo extreme Ereignisse auf vulnerable Gruppen treffen, versuchen auch Menschen, sich durch Migration vor diesen Extremereignissen zu schützen.
Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, also die Menschen fliehen in der Regel oder oftmals innerhalb ihres eigenen Landes oder bleiben sozusagen in der Region, mehr oder weniger.
Genau, also derzeit ist es so, dass die meisten Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren, innerhalb von Staaten migrieren. Das sieht man auch bei uns in Deutschland. Die Menschen, die von der Ahrtalflut betroffen waren, versuchen jetzt nicht in Nachbarstaaten auszuwandern, sondern versuchen erstmal möglichst nah an dem eigenen Wohnort oder direkt im eigenen Wohnort wieder zu siedeln. Und das ist in anderen Staaten nicht anders. Menschen möchten eigentlich dort bleiben, wo sie sind. Aber wenn es keine Anpassungsmöglichkeiten gibt, wie es sie in Deutschland zum Beispiel gibt, oder finanzielle Hilfen und Ähnliches, dann sind auch Menschen dazu gezwungen, immer weiter zu migrieren und zu gucken, wo kann ich zukünftig noch mein Überleben sichern. Und je dramatischer die Klimakrise wird, desto höher wird der Druck auf dieses ganze System.
Aber auch wenn wir jetzt über Geflüchtete aus afrikanischen Ländern, Sahelgürtel, sprechen, die nach Deutschland, nach Europa kommen wollen, spielt dieser Klimaaspekt in der öffentlichen Debatte ja kaum eine Rolle. Woran liegt das? Ist das ja auch eine Art von Realitätsverweigerung, weil man weiß, das wird mehr, das ist erst der Anfang?
Die Migration, die nach Europa führt, ist ja erstens stark reguliert. Und Menschen, die hier ankommen, wissen, dass sie, wenn sie angeben, dass sie aufgrund von Klimawandelfolgen migriert sind oder auch Extremwetterereignissen migriert sind, dass sie dann keinen Anspruch auf Schutz haben. Deswegen, selbst wenn dies ein Faktor oder der ausschlaggebende Faktor war, der sie zur Migration veranlasst hat, spielt das in der Debatte tatsächlich eine eher untergeordnete Rolle.
Das ist auch so, weil es völkerrechtlich so geregelt ist, dass Klimakrise kein legitimer Grund ist, um ein Bleiberecht zu bekommen. Muss sich das ändern?
Das muss sich perspektivisch ändern auf verschiedenen Wegen. Also die Genfer Konvention verspricht eben nur denjenigen Schutz, die aus bestimmten Gründen verfolgt werden, beispielsweise aus politischen Gründen. Aber das ist eben bei der Klimakrise nicht der Fall. Das heißt, es bedarf anderer Schutzinstrumente, um Menschen eben Schutzanspruch zu gewähren, die aufgrund von unseren Emissionen, die wir beispielsweise in Deutschland oder in anderen Industriestaaten verursachen, ihre Lebensgrundlagen verlieren.
Der Sachverständigenrat Integration und Migration, der stellt nächste Woche sein Jahresgutachten vor. Da ist eben Klima und Migration das Thema. Und der Sachverständigenrat, der stellt sich ein Set von Instrumenten vor. Ein Klimapass, eine Klimakarte und ein Klimaarbeitsvisum. Was sind das für Instrumente und was halten Sie davon?
Also es ist erstmal richtig, dass wir einen ganzen Strauß von Instrumenten brauchen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Einerseits ist es so, dass wir auch in Ländern mehr tun müssen, um Klimaanpassungen zu gewährleisten. Aber andererseits wurde schon sehr häufig diskutiert, dass es eben auch Schutzinstrumente braucht, wie beispielsweise ein Klimapass, der eben den Menschen, die in ihren Gebieten nicht mehr umsiedeln können, beispielsweise aufgrund von Unbewohnbarkeit, die das ganze Staatsgebiet betrifft, wie etwa bei Kleininselstaaten, die permanent überschwemmt werden können, dann auch diesen Menschen eine Möglichkeit zurückgibt, sich in anderen in anderen Ländern Zuflucht zu finden, also dort legal arbeiten und leben zu können. Und diese Idee, die ja auch schon vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen vor einigen Jahren ins Spiel gebracht worden ist, gründet sich eben auf diesem historischen Beispiel des Nansen-Passes, der eben Vertriebenen nach dem Ersten Weltkrieg in Europa eben solche Rechte zusprach, die sonst eben staatenlos gewesen wären.
Jetzt haben wir in der Debatte um Flucht und Asyl in der Regel in Europa immer die politische Linie von vielen Ländern zumindest der Abwehr. Halten Sie es für realistisch, dass solche Instrumente perspektivisch ja in Europa auch angewandt werden?
Aus meiner Sicht wird eben die Verantwortung, die wir für die Klimakrise übernehmen müssen, weil wir eben diese Emissionen mit verursachen, Deutschland als größter Emittent in Europa, also größter Ausstoß von Treibhausgasen in Europa, werden wir auch spüren und moralisch spüren. Und ich glaube schon, dass Menschen auch verstehen können, dass wenn wir anderen Menschen durch unsere Emissionen die Lebensgrundlage entziehen, wir auch Möglichkeiten eröffnen müssen, damit diese Menschen sich in Sicherheit bringen können vor einer zunehmenden Klimakrise.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die aktuelle Debatte um Flucht und Asyl schauen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die fordert jetzt oder forderte Asylzentren an den EU-Außengrenzen und schließt sich damit ja dem Migrationsplan der EU-Kommission an. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Vorschlag?
Aus meiner Sicht ist das kein sinnvoller Vorschlag, weil es eben das Problem nicht wirklich behebt. Es ist auch kein neuer Vorschlag. Solche Vorschläge und Ideen gab es schon in vorherigen Jahren und haben auch so nicht funktioniert. Es ist so, dass wir sichere und legale Migrationswege schaffen müssen und da auch verstärkt auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten müssen und sind da auch darauf angewiesen, dass wir nicht nur uns dazu in Europa zu solchen Ideen zusammentun, sondern müssen viel verstärkter auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten und hier gemeinsam Wege finden, um einerseits Migration zu ermöglichen und andererseits auch Lebensgrundlagen gerade im landwirtschaftlichen Bereich zu sichern. Das ist unsere Verantwortung.
Aber auch hier wieder die Frage, warum passiert das nicht? Und was muss passieren, damit man sich da einigt und auf EU-Ebene, denn es muss ja europäisch geregelt werden, mehr legale Einreisemöglichkeiten schafft?
Aus meiner Sicht wäre es schon hilfreich, eine, ich sag mal, Koalition der Willigen zu haben, die bereit sind, sowohl klassische geflüchtete Personen, also die unter die Genfer Konvention fallen, alle und darüber hinaus eben auch solche Menschen, die aufgrund von Klimafolgen keine Perspektive mehr in ihren Heimatregionen haben, insbesondere dann, wenn ein Großteil oder das gesamte Staatsgebiet betroffen ist, eine Perspektive zu eröffnen und mit diesen Staaten zusammenzuarbeiten, um beispielsweise auch, sagen wir erstmal, nur temporären Schutz zu gewähren. Ja? Also ich denke, ein langfristiges Ziel sollte eben eine langfristige Lösung sein, wie zum Beispiel ein Klimapass. Aber es gibt ja auch Zwischenziele, beispielsweise die Ausstellung humanitärer Visa. Und wenn wir uns jetzt mal die Ziele auch des Pariser Klimaabkommens ansehen, da ist die untere Temperaturgrenze ist die 1,5-Grad-Grenze. Und an diese rücken wir nun immer weiter hinan. Und die Frage ist ja, was passiert, wenn wir diese Grenze überschreiten? Und nach meiner Sicht müsste dann eben auch ein höherer Schutzanspruch für Betroffene gelten.
Wir brauchen legale Einreisemöglichkeiten für Klimaflüchtlinge, sagt die Migrationsforscherin Kira Finke vom Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik.